Ganzohr 2017. Das jährliche Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcasterinnen fand dieses Jahr an der Universität Innsbruck in Österreich statt. Die zweitägige Veranstaltung bestand aus Vorträgen und einem Barcamp-Teil. Die Vorträge wurden dieses Jahr aufgezeichnet. Wir hören jetzt Leonard Dobusch von der Uni Innsbruck mit seinem Vortrag Alles CC BY – Wissen und Creative Commons. Weitere Infos und die Slides zu diesem Vortrag finden sich auf wissenschaftspodcasts.de.
Es ist so, ich habe mir eigentlich wirklich länger den Kopf zerbrochen, was ich heute hier erzählen kann. Normalerweise ist es immer einfach, wenn ich über Creative Commons rede, weil ich fange bei Adam und Eva an, erkläre, wie das Urheberrecht funktioniert, damit ist zwei Drittel des ganzen Vortrags vorbei. Mit ganz vielen schönen Bildern, die darstellen, warum Urheberrecht komplett nicht mehr funktioniert, so wie es derzeit reguliert ist, mit schönen Videos, die man zeigen kann, also Remix-Videos, die alle illegal sind. Also man kann zwei Drittel des Vortrags schon mal mit dem Urheberrecht füllen, um dann am Ende, tata, Creative Commons als die Lösung für diese Probleme zu präsentieren. Also das ist super, das kann ich mir hier alles sparen, weil Sie alle Creative Commons Lizenzen verwenden, Sie alle diese Debatten kennen, Sie sind alle im Bereich von Wissenschaftspodcast, Wissenschaftskommunikation. Sie wissen alle die Debatte, die es gibt rund um Urheberrecht im Wissenschaftsbetrieb. Was bleibt mir dann eigentlich noch hier zu erzählen zu diesem Thema? Im Zuge meiner Vorbereitung bin ich dann aber über etwas gestolpert und damit möchte ich einsteigen und mit einem kurzen Prolog, was mir dann wiederum doch etwas mehr Selbstvertrauen gegeben hat, dass vielleicht doch nicht alles ganz klar ist. Und den Einstieg, ich bin froh, dass es nicht auf der Webseite der Uni Innsbruck war, sondern der Wirtschaftsuniversität Wien. Die verwenden nämlich Podcasts in der Lehre. Ja, also die haben Learn at WU, eine Plattform, wo Forschende dazu ermuntert werden, und das ist ja super erstmal und toll, Podcasts in der Lehre zu verwenden. Und dann sollen scheinbar auch Studierende dort Podcasts machen. Und dann gibt es auch einen Zweiseiter, ein Handout, Informationen für Studierende, die ein Infoblatt, die einen Podcast machen. Ein Infoblatt für die Erstellung von Podcasts im Rahmen von Learn at WU. Und da gibt es einen Absatz zu Creative Commons. Werden Inhalte verwendet, die einer Creative Commons Lizenz unterliegen, ist darauf zu achten, dass auch hier, je nach Lizenzmodell, die Lizenzbedingungen eingehalten werden müssen. Soweit so richtig, ja? Klar, Creative Commons ist nicht kein Urheberrecht, es ist eine spezifische Anwendung des Urheberrechts. Beim nächsten Satz musste ich dann weinen. In den meisten Fällen sind ein Ausschluss kommerzieller Nutzung, ein Bearbeitungsverbot und eine Namensnennungspflicht vorgesehen. Nein, 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 nein. In den allerwenigsten Fällen ist das so. Diese Lizenz, also ein Kollege, den ich jetzt hier, weil es aufgezeichnet wird, nicht Namen nicht nennen will, nennt diese Lizenz, in der das alles vorgesehen ist, nämlich das Lizenzmodul Non-Commercial Use, das Lizenzmodul Non-Derivatives, also keine Bearbeitung, also CC BY NC ND immer kurz CC Hitler, weil er sagt, das ist die schlechteste Creative Commons Lizenz, die man überhaupt aussuchen kann. Aber hier wird dargestellt, als wäre das quasi der Standard. Der nächste Satz stimmt glücklicherweise wieder. Also von Creative Commons Lizenzen sind Werke der Public Domain und gemeinfreie Werke zu unterscheiden, die keiner Nutzungsbeschränkung unterliegen. So ist es. Kurz nur die jüngsten Daten, die es gibt zur tatsächlichen Verteilung von Lizenzen unter Creative Commons lizenzierten Werken. Wir haben hier 37% der Werke, die Creative Commons lizenziert sind, das sind Schätzungen, natürlich Schätzungen basierend auf Backlinks, auf die Lizenzen. 37% sind bei Share Alike lizenziert, also Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Warum ist das so? Was glaubt ihr? Es gibt einen einfachen Grund für diesen Umstand. Dieser Grund lautet Wikimedia und Wikimedia Commons und Wikipedia, die nämlich unter dieser Lizenz steht und die natürlich einen substanziellen Beitrag der Creative Commons lizenzierten Werke ausmachen. 20% sehr häufig CC BY, also das sind sozusagen die zwei Top-Lizenzen. Wenn man das Ganze jetzt sortiert nach, man kann ja unterscheiden, Lizenzen, die Free Culture Definition erfüllen, also die, man könnte sagen, das ist sowas wie Public Domain Marks, oder eben Namensnennungslizenzen oder Share-Alike-Lizenzen. Diese Lizenzen machen 65% aller Werke aus, die Creative Commons lizenziert sind, zumindest nach Schätzungen von Creative Commons Stand 2016. Das bedeutet aber umgekehrt trotzdem, 35% der Lizenzen verwenden Module, die nicht die Free Culture Definition erfüllen, die zum Beispiel kommerzielle Nutzung ausschließen, wie dieses NC Non-Commercial Modul. Ich komme auf dieses Modul nochmal zurück. Gut, das war mein Prolog. So, es ist scheinbar doch nicht alles klar, auch in der Podcaster-Szene, wobei ich hier die Anwesenden natürlich ausnehme. Wenn es um die Basics geht, ich möchte dich nur ganz kurz festhalten, aber das wirklich jetzt ganz schnell. Urheberrecht, wenn ich quasi keine Lizenz an ein Werk, das ich veröffentliche, vergebe, keine Lizenzbedingungen irgendwie dazu schreibe, dann gilt automatisch alle Rechte vorbehalten, all rights reserved, das kennen wir. Und das ist im Internet eben teilweise ein Problem, weil selbst wenn ich nichts dagegen habe, dass irgendjemand mit meinen Werken etwas tut, zum Beispiel sie weiterverbreitet, sie zum Beispiel in ein Repositorium einstellt, sie zum Beispiel schneidet und etwas verwendet jenseits des Zitatrechts, wenn irgendeine dieser Nutzungsarten quasi eigentlich mal nichts dagegen hat, dass die passiert, ja, ist das Problem mit dem herkömmlichen Urheberrecht, dass so etwas ohne Rechteklärung illegal ist. Und das bedeutet nicht mal, man kann sagen, ist mir eh egal, ich verfolge das ja nicht. Ich bin ja keiner dieser Abmahntrolle, die dann Wissenschaftler abmahnen, weil sie dann was davon verwenden. Das ist gar nicht das Problem. Das Hauptproblem ist, dass Menschen sich an Gesetze halten wollen und deshalb ohne Rechteklärung das nicht tun. Und selbst wenn man sagt, ja, da muss mich ja nur anrufen, der muss mich ja nur schreiben, selbst dieser Aufwand, jemanden eine Mail zu schreiben, den überhaupt ausfindig zu machen, abgesehen davon, dass es oftmals bei mehreren Autorinnen und Autoren gar nicht klar ist, wer alle die Rechte hat und so weiter. Der Aufwand der Rechteklärung ist bei herkömmlichem Urheberrecht enorm und die Lösung, die man sich da vor mittlerweile 16 Jahren ausgedacht hat, das war eine Gruppe von vor allem US-Juristinnen und Juristen, war, dass man ein standardisiertes Lizenzmodell entwickelt. Das ist eigentlich ein modulares standardisiertes Lizenzmodell, das eben im Unterschied zu dem alle Rechte vorbehalten von klassischem Urheberrecht oder Copyright, auch da noch ein Satz, weil das oft das kommt. Ich unterscheide hier bewusst nicht zwischen Urheberrecht und Copyright, auch wenn viele Schlauberger mir dann immer sagen, das ist ja ganz was anderes. Jein, ja, natürlich gibt es Unterschiede, aber in 99,9% aller Use Cases ist es völlig irrelevant, diese Unterscheidung. Was quasi Creative Commons dann vorsieht, ist eben zu sagen, nein, ich behalte mir weiterhin manche Rechte vor. Dazu zählt in der Regel, Ausnahme ist CC0, die Namensnennung. Aber ansonsten gewähre ich Dritten in standardisierter Art und Weise bestimmte Nutzungsrechte. Das heißt, sie müssen mich nicht fragen. Creative Commons hatte eben diese 4 standardisierten Lizenzmodule. In den Anfängen hat man mit viel mehr Lizenzen experimentiert. Inzwischen ist man schon unglücklich über diese 4. Es gibt eine große Diskussion, ob 2 dieser Module, nämlich das nicht kommerzielle Nutzungsmodul und das keine Bearbeitungsmodul, überhaupt Teil von Creative Commons sein sollten oder ob man nicht sich eigentlich auf diese 2 Module hier beschränken hätte sollen. Früher gab es auch eine Sampling-Lizenz und so, davon hat man sich glücklicherweise verabschiedet. Warum? Weil ein wesentlicher Vorzug von Creative Commons die Standardisierung ist. Das erlaubt nämlich dann wiederum, Werke miteinander zu kombinieren. Deshalb ist viele Lizenzen zu haben, wo dann die Frage sich stellt, sind die miteinander kompatibel, sind ein Nachteil. Ein großer Vorteil von Creative Commons ist aber, und das muss man inzwischen wirklich sagen oder kann man sagen, dass Creative Commons inzwischen eigentlich sowas wie der Goldstandard ist für Lizenzierung von Inhalten jenseits von Software. Im Software gibt es weiterhin eine große Vielzahl an Open Source Software Lizenzen, brauche ich auch nicht weiter ausführen. Aber der große Vorteil, ich kann diese Module kombinieren und das ermöglicht Dritten, meine Inhalte zu teilen, sie zu tauschen und gegebenenfalls auch zu bearbeiten, ohne bei mir nachfragen zu müssen, ohne die Rechte klären zu müssen. Soweit ist das, glaube ich, allen hier bekannt. Ich wollte es nur einmal zusammenfassen. Warum jetzt sollte man sich das antun? Warum sollte man diese Lizenzen nutzen? Auch darüber möchte ich nicht zu lange sprechen, weil ich glaube, diese Diskussionen sind auch relativ bekannt. Was vielleicht viel interessanter ist, und ich weiß nicht, wie viele von euch oder Ihnen da Erfahrung haben damit, ist, wenn man andere davon überzeugen möchte, doch Creative Commons Lizenzen zu nutzen, dann ist es oftmals gar nicht so einfach. Also ich meine, natürlich ganz schwer ist es, wenn man mit Juristinnen und Juristen zu tun hat, aber da gilt halt der Default. Für eine Rechtsabteilung ist immer Nein die richtigere Antwort, weil da kann nichts passieren. Ja, ich darf das sagen, ich habe auch Jus und Jura studiert und das ist mein größter Vorteil, weil wenn ich mit Juristen sage, ich möchte etwas und sie sagen, das geht rechtlich nicht, dann weiß ich, sie lügen. Ja, und dann kann man, weil es gibt immer, sie haben eine Rechtsmeinung, aber es gibt andere, immer. Und meine Erfahrung ist, dass deshalb, wenn man mit Menschen über Creative Commons Lizenzen spricht, kommen da sehr viele Einwände. Ich habe hier nur quasi drei, hier möchte ich hier zum Thema machen, die besonders häufig kommen und die auch durchaus einen Hinweis darauf geben, wie man vielleicht denen begegnen könnte. Es gibt natürlich da viel, viel mehr. Bevor ich darauf aber eingehe, auf dieses Warum nicht, die Frage, warum überhaupt? Warum sollte man sich das überhaupt antun? Also jenseits einer Arbeitserleichterung, jenseits einer Vereinfachung, Dinge weiterzuverwenden, zu nutzen, zu verbreiten, würde ich sagen, gibt es schon eine grundlegende Überlegung, die dahinter steht. Die Open Knowledge Foundation hat das mal auf den Punkt gebracht, Knowledge is Power, Open Knowledge is Empowerment. Und dieser Leitidee entsprechend würde ich sagen, folgt dann ein Ansatz, Creative Commons Lizenzen vor allem im öffentlichen Bereich, der öffentlich finanziert ist oder der sich einem allgemeinen Interesse entspricht, auch zu folgen. Was sind jetzt die Einwände oder die Probleme, mit denen man es zu tun hat? Ein Einwand ist sehr häufig, Creative Commons ist so kompliziert, ja, weil bei Urheberrecht muss ich eben nichts tun und ich habe sofort alle Rechte. Und man kann sagen, okay, das ist vielleicht mal erstens nur aus Perspektive dessen, der ein Werk erstellt. In Wirklichkeit ist aber das Urheberrecht selbst ziemlich kompliziert. Ja? Das heißt, auch Creative Commons ist da vielleicht nicht komplizierter als das Urheberrecht an sich. Und wenn man sich anschaut, und da deshalb hier Wikipedia als Beispiel noch einmal, man könnte sagen, in manchen Bereichen ist es genau umgekehrt. Hätte man keine offene Lizenz, dann wäre etwas Wikipedia gar nicht möglich, weil man stelle sich vor, man müsste auf einzelvertraglicher, nicht standardisierter Basis, eben keine offene Lizenz, ständig wieder ausverhandeln und alle, die schon was geschrieben haben, müssten nachfolgenden Autorinnen und Autoren wieder die Rechte einräumen, müsste nachfragen, um das zu klären, dass daran weitergearbeitet wird. Alles das wäre völlig undenkbar ohne eine standardisierte, offene Lizenzlösung. Also im Gegenteil, man kann sagen, in manchen Bereichen macht es das schon viel einfacher, aber es ist auch wahr. Allerdings, darauf komme ich auch zu sprechen, interessiert das häufig dann wirklich nur entweder Nerds, Lizenznerds oder böswillige Menschen, die zum Beispiel, also es gibt wirklich so Menschen, die laden, Fotografen teilweise, die laden ihre Fotos auf Wikipedia hoch, um danach Leute abzumahnen, die die Creative Commons Lizenzbedingungen nicht einhalten. Das gibt es, ja? Das sind meiner Meinung nach schlechte Menschen, aber weil natürlich in manchen Bereichen auch die Creative Commons Nutzen im Detail Tücken hat. Also ein Beispiel, das in der Praxis häufig falsch gemacht wird, ich nehme ein Bild, beschneide das Bild, ja, was die Lizenz erlaubt, ja, füge aber nicht hinzu, dass ich es beschnitten habe. Ich muss, wenn ich ein Werk quasi verwende, auch wenn ich es verändere bei der Verwendung, auch wenn ich es darf, muss ich es offenlegen. Das hat auch einen Grund und der Grund ist durchaus nachvollziehbar und hat mit einem anderen Einwand zu tun, mit dem ich zum Beispiel ständig konfrontiert bin, wenn ich als Mitglied des ZDF-Fernsehrats die ZDF-Leute beknie, dass sie doch bitte mehr öffentlich-rechtliche Inhalte unter einer offenen Lizenz zur Verfügung stellen, damit sie zum Beispiel in Wissenschaftspodcasts und in der Wikipedia verwendet werden können, dann ist die Antwort immer, ja, aber was machen wir? Und damit komme ich gleich zu meinem zweiten Einwand. Wenn dann Nazis kommen und diese Werke quasi verwenden, verfälschen und quasi wieder veröffentlichen und dann uns unterschieben. Ja? Und also das ist sozusagen der zweite Kritikpunkt. Ich sage jetzt hier Nazis, derzeit in Deutschland sehr beliebt, AfD, egal, Leute, die anderer Meinung sind wie ich. Also abgesehen von einer leicht illiberalen Schlagseite dieses Arguments, ist es einfach auch faktisch insofern falsch, wenn man schon sein Urheberrecht als Zensurheberrecht einsetzen möchte, im Sinne von bestimmte Nutzungsweisen zu unterdrücken, dann kann ich beruhigen, das ist mit Creative Commons Lizenzen auch weiterhin möglich. Das hat aber mit dem Urheberrecht nichts zu tun, sondern mit dem Persönlichkeitsrecht, das von Creative Commons Lizenzen nicht betroffen ist. Soll heißen, nur weil etwas unter einer Creative Commons Lizenz ist und die Bearbeitung erlaubt, darf ich nicht Dritten eine andere Aussage unterschieben. Ja? Damit komme ich zurück zu meinem vorherigen Beispiel, deshalb ist es so notwendig, wenn ich ein Werk bearbeite, verändere, schneide, es auch offen zu legen, dass ich es bearbeitet habe. Wer sich unsicher ist, es gibt von Wikimedia Deutschland ein schönes Tool mit einem schrecklichen Namen, der Lizenzhinweisgenerator. Und dieser Lizenzhinweisgenerator spuckt eben genau solche Dinge auch aus. Der spuckt eine automatisierte Lizenzhinweis aus, wo auch zum Beispiel sowas wie der Hinweis wurde bearbeitet oder nicht Berücksichtigung findet. Ganz allgemein gilt aber, dass dieser dieses Trollen von Menschen, Leute abzumahnen, die Creative Commons lizenzierte Inhalte falsch verwenden, auch umgekehrt sich gegen Nazis nutzen lässt. Das ist hier eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlins, die quasi erging, weil wirklich die NPD ein Bild von Sarrazin aus der Wikipedia übernommen und nicht richtig attribuiert hat und dafür dann abgemahnt wurde. Ja, also wenn man das machen will, kann man, auch mit Creative Commons. Dritter Grund, Compliance. Da wird es schon schwieriger. Es gab ein meiner Meinung nach sehr erfolgreiches Projekt, das, würde ich sagen, schon wissenschaftsnah ist, wenn es um Creative Commons Nutzung ging. Und zwar war das, vielleicht kennen es einige von euch oder Ihnen, das Bundesarchiv in Deutschland hat einmal in einem Pilotprojekt begonnen, mehrere hunderttausend Bilder in ihrem Archiv unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen, wo sie sicher waren, dass sie alle Rechte dran hatten. Im Zuge dieses Projekts haben sie sehr, sehr viel gelernt. Es gibt einen tollen Aufsatz von Oliver Sander darüber, der Bund mit dem Wiki Erfahrungen aus der Kooperation zwischen dem Bundesarchiv und Wikimedia. Also es war wirklich eigentlich, dass der ganze Text, wenn man liest, denkt man sich, ja, 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 zeigt genau, warum Creative Commons Lizenzen wichtig ist. Also es sind so Dinge passiert wie, die hatten auf einmal 200% mehr Anfragen nach hochauflösenden Versionen der Bilder, die sie geteilt haben, weil einfach die Leute auf einmal wussten, dass es das Bundesarchiv und deren Bilder gibt. Die haben quasi sogar mehr damit verdient. Das Problem war, die waren es nicht gewohnt, dass die Leute wissen, dass sie existieren und konnten mit diesen quasi zusätzlichen Anfragen nicht umgehen. Ja? Und solche Dinge. Ja? Also es ist, da waren sie, was auch passiert ist, man ist eben draufgekommen, dass sie bei vielen Bildern gar nicht wissen, ob sie die Rechte haben. Man ist draufgekommen, dass Bilder falsch quasi verschlagwortet waren, was die Wikipedia-Community dann rausgefunden hat und zurückgespielt hat. Also ein Beispiel, es gab in der deutschen Bundespolitik zwei sehr prominente Gerhard Schröders. Einer wollte Kanzler werden, war von der CDU, einer wurde Kanzler, war von der SPD und war ein paar Jahrzehnte später. Aber wenn diese Bilder falsch quasi getaggt sind, dann fällt das in der Wikipedia schneller auf, als irgendwie in einem Silo des Bundesarchivs. Das wurde quasi zurückgespielt. Also insofern alles ein tolles Projekt. Warum gibt es dann nur 100.000 und nicht 10 Millionen Bilder des Bundesarchivs in der Wikipedia? Weil die nach ein paar hunderttausend Bildern gesagt haben, wir können das nicht mehr verantworten, weil auf der Wikipedia sind diese Bilder zwar alles super quasi beschriftet und alles hat seine Ordnung auf der Wikipedia, fein säuberlich. Das Problem ist aber außerhalb der Wikipedia, Sie werden es nicht glauben, Leute machen eine Google-Bildersuche, nehmen ein Bild und tun das einfach irgendwo hin. Also zum Beispiel auf ihr Blog oder so, ja, und schreiben dann nicht die korrekte Lizenzhinweise hin und sie sagen, 95% dieser Nutzungen außerhalb von Wikipedia und außerhalb von kommerzieller Nutzung, also Kontexten wie eine Zeitung oder so, haben das nicht genau richtig gemacht. Ja? Und ich sage, ja, die machen das aber alle nie ganz richtig mit dem Urheberrecht, dann darf ich nichts ins Netz stellen. Also auch hier das als Lizenz gegen die offene, also Beispiel hierfür, wenn man bei YouTube sucht nach der genauen Phrase No Copyright Intended, findet man mal Millionen Einträge, weil die Leute glauben, naja, also ich will mir gar, was sie sagen, meinen natürlich, und das finde ich eigentlich ziemlich klug eigentlich, sie sagen, ich will mir kein Urheberrecht anmaßen, indem ich das hochlade. Dass sie nicht davor schützt, dass sie eine Urheberrechtsverletzung begehen. Und es gibt auch in Österreich einen Fall, wo jemand ein Konzert mitschied, ich weiß nicht, ob es die Ausseher Hartbradler oder die See oder irgend sowas war, hochgeladen auf YouTube und wirklich persönlich abgemahnt wurde. Ja, das gibt es, das passiert. Ja. Da hilft auch No Copyright Intended hinschreiben nichts. Ja. Soll aber heißen, das mit Verweis auf quasi mangelnde Compliance eine Lizenz nicht zu nutzen, halte ich auch für falsch. Gut, das war so ein kurzer Tour de Force durch, warum nicht Creative Commons, was für Rejoinder könnte man da anbringen. Die zweite Hälfte meines Vortrags möchte ich jetzt noch kurz ein paar Ergebnissen widmen aus meiner eigenen Forschung zu Creative Commons. Das sind Teile davon sind ein bisschen älter, teilweise ein bisschen jünger. Und die haben zu tun mit der Tücken der Lizenzwahl auf der einen Seite und andererseits dann noch mit der jüngsten Versionierung von Creative Commons. Man kennt das ja von auch anderen Software-Lizenzen zum Beispiel, dass die immer wieder mal abgedatet werden. Wir haben inzwischen eben, dazu komme ich später noch, Version 4.0. Aber diese Tücken der Lizenzwahl, es betreffen zum Beispiel diesen Streit, soll man, darf man, kann man dieses Non-Commercial-Lizenzmodul verwenden, ist das gut oder schlecht? Ich habe das bereits vorhin erwähnt, dass es eben prinzipiell eine Unterscheidung gibt zwischen Free-Culture-Lizenzen, die eigentlich jede Form der Weiterverwendung erlauben, auch kommerzielle, solange eben die Lizenzbedingungen eingehalten werden. Und da habe ich gesagt, 65% der Werke, das ist eine Creative Commons Schätzung, der Werke, und das ist jetzt wichtig, ja, der Werke stehen unter einer Free Culture Lizenz. Es gibt eine sehr großzahlige Untersuchung aus dem Jahr 2009 zum Non-Commercial Lizenzmodul von Creative Commons selbst, die hieß Defining Non-Commercial, weil da immer die Debatte ist, wie definiert man eigentlich genau nicht kommerzielle Nutzung. Ja? Ich möchte vielleicht noch vorweg schicken, es gibt Leute, die finden, es gibt keinen Sinn für dieses Modul, man soll es einfach nicht nutzen. Und ich würde sagen, im Wissenschaftskontext und Wissenschaftspodcast-Kontext stimmt das wahrscheinlich auch, dass Non-Commercial nicht unbedingt ein empfehlenswertes Lizenzmodul ist, weil das eigentlich, und da ist der Name auch nicht sehr hilfreich, Non-Commercial-Lizenzen sind eigentlich für die Leute gedacht, die eine kommerzielle Nutzung ihrer Werke beabsichtigen oder zumindest sich offen halten wollen. Also eigentlich müsste man, es gab auch mal die Idee, es umzubenennen in Commercial Rights Reserved oder so. Ja, also, dass man eben deutlicher macht, das ist eigentlich ein Lizenzmodul für die kommerzielle Nutzung. Viele Leute verwenden das Modul aber, gerade weil sie aus dem nicht kommerziellen Bereich kommen und denken, das ist ja für mich, ja, also es ist für mich gemacht. Das ist aber genau falsch. Und das führt dazu, dass zwar 65% der Werke, wie gesagt, Wikipedia spielt da eine große Rolle, das NC-Modul nicht nennen, wenn man aber auf die Anzahl der Nutzer von Lizenzen geht, also derjenigen, die ihre Werke veröffentlichen, also nicht Werke, sondern Lizenznutzer, Lizenzadopter, wenn man so will, ja, dann sieht die Sache schon anders aus. Sorry, das sind jetzt nicht so schöne Grafiken, die sind von mir. Da sieht man, dass quasi nur 30% quasi, also nur 17%, zumindest 2009 war das der Stand, keine NC-Lizenz nutzen. Ja? 33% nutzen sogar nur NC-Lizenzen und 30% nutzen manchmal eine NC-Lizenz, manche nicht. Ich gehöre zum Beispiel in dieses Camp. Ich blogge sehr viel bei netzpolitik.org. Bei netzpolitik.org stehen alle Inhalte unter einer NC-Lizenz. Warum? Weil man damit bei Netzpolitik verhindern will, dass irgendwelche Linkfarmen die Inhalte spiegeln und damit quasi auch den eigenen Google-Rank gefährden. Und quasi hier kann man gegen kommerzialisierte Ausbeutung dieser Inhalte theoretisch vorgehen. Also das ist zumindest die Begründung, die mir Markus Beckedahl mal vor 5 Jahren gesagt hat. Ich nehme an, die ist noch aktuell. Also man sieht, wenn es darum geht, wie kommt diese Diskrepanz zustande, Anzahl der Werke, Anzahl der Nutzer, na klar, viele dieser Nutzerinnen und Nutzer oder Verwender der Lizenzen veröffentlichen nur relativ wenige Werke. Was aber spannend ist, wenn man sich anschaut, wer verwendet dieses Non-Commercial Lizenzmodul nach Einkommensarten, dann sieht man, es gibt einen schönen Effekt von Leuten, die bereits Werke lizenziert haben und Auskunft über Einkommen erteilt haben, sieht man, dass die Leute, die quasi gar nichts verdienen, sie weniger häufig dieses Modul nutzen als Leute, die sehr wenig verdienen mit ihren Werken. Leute, die mehr verdienen, nutzen dann wiederum das Non-Commercial-Modul eher weniger. Das ist interessant. Ich kann nur spekulieren, was der Hintergrund dafür ist. Man könnte zum Beispiel vermuten, dass Leute, die hier in diesem Mittelbereich sind, sich eben genau diese Möglichkeit offen halten wollen, aber gleichzeitig eben nicht in der Position sind, wirklich damit viel zu verdienen, während die Leute, die Einkünfte aus lizenzierten Inhalten quasi erzielen, dann, wenn sie eine offene Lizenz wählen, denen es eher um die Reichweite geht. Aber das ist Spekulation, das konnte man aus den Daten nicht rausholen. Warum ich das aber bringe, ist, man kann da aus dieser Studie auch noch, und das haben wir in einem Aufsatz versucht, auch qualitativ zu zeigen, sehr schön herausarbeiten. Die Frage, die sich stellt, ist nämlich, wenn wir jetzt nicht genau wissen, wo die Grenze zwischen nicht kommerzieller und kommerzieller Nutzung ist, ist das ein Problem? Ja, also ist es wirklich in der Praxis ein Problem? Ja, wenn dann Leute das unterschiedlich einschätzen und sollte man es deshalb schon nicht verwenden? Und da würde ich sagen, kann man eigentlich ein bisschen beruhigen, dass die Leute, die quasi mehr Geld damit verdienen, also diese Gruppe hier interpretiert oder auch die hier interpretiert eigentlich nicht kommerzielle Nutzung, was das heißen soll, liberaler als Leute, die kein Geld damit verdienen. Das heißt also, es ist eher die Tendenz zu sagen, Nutzungsweisen ein quasi nicht for profit, eine Nicht-Gewinnorientierung zuzugestehen, Das sind halt dann so Fragen wie, was ist, wenn jetzt zwar nicht unmittelbar Geld verdient wird, aber ich mache einen Wissenschaftspodcast an einer privaten Hochschule. Ja? Ist das dann, aber mit dem Podcast selbst verdiene ich kein Geld. Ist das kommerziell oder nicht kommerziell? So eine Frage. Ja? Die könnte man sich ja stellen. Da würden die, die Geld damit verdienen, mit ihren Werken, eher zugestehen, dass das durchaus okay ist. Am Ende, finde ich, kann man sehr spannend sehen, das ist jetzt der Versuch, das ein bisschen zu systematisieren, wie geht man damit um, dass diese Creative Commons Lizenzen letztlich ein bisschen mehrdeutig sind. Dass unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Akteure und Akteure unter nicht kommerzieller Nutzung etwas anderes verstehen. Und das Spannende ist, was unsere Analyse der Daten da hergibt, ist, dass man sagen könnte, die verstehen teilweise unterschiedliche Dinge darunter, aber es ist in den meisten Fällen egal, solange die unterschiedlichen Interpretationen in der Lizenznutzung miteinander kompatibel sind. Leute müssen nicht sich verstehen, solange quasi ihre Praktiken nicht, also sie müssen nicht dasselbe meinen, solange das, was sie meinen, so unterschiedlich es sein mag, in der Nutzungspraxis kompatibel ist. Problematisch wird es nur dann, wenn unterschiedliche Interpretationen zu konfligierenden Praktiken führen. Also wenn quasi jemand, der das anders interpretiert, dann zum Beispiel eine Abmahnung versuchen würde zu machen. Und da ist unser Eindruck, dass das nicht sehr häufig passiert. Und man könnte eigentlich sagen, dass dadurch, dass hier eine Mehrdeutigkeit in der Interpretation besteht, eigentlich auch eine Art Koordination erreicht wird, die die Verbreitungs- und Einsatzfähigkeit von solchen Lizenzen eigentlich steigert. Letzter Punkt. Wir kennen alle sehr viel Industrie 4.0, Arbeit 4.0, 4.0, 4.0. Ich finde, die einzigen, die wirklich 4.0 verwenden dürfen, ist Creative Commons, weil die haben ihre 4.0 Lizenzversion und man versioniert mit 4.0. Also ich bitte hier, das nicht als Passwort mitzuverstehen, sondern das ist wirklich, es geht jetzt um die vierte Version der Creative Commons Lizenzen, die seit circa eineinhalb Jahren jetzt, glaube ich, gelauncht wurden. Ich bitte mich nicht darauf festzunageln, müsst ihr nachgoogeln. Und das ist schon auch, finde ich, jetzt vielleicht für Fortgeschrittene hier nicht ganz uninteressant. Was hat es eigentlich mit diesen Versionierungen auf sich? Was ist da passiert? Ich werde jetzt nicht zu sehr in die Details einsteigen, bin aber für Fragen natürlich dann gerne offen. Aber was eigentlich interessant ist, es hat mit der Einführung von Lizenzversion 4.0 eigentlich eine für Creative Commons Verhältnisse wirklich grundlegende Änderung gegeben, eine fast schon Revolution, die niemand von Ihnen oder euch wahrscheinlich bemerkt hat. Nämlich, ich weiß nicht, wer, darf ich jetzt mal in die Runde fragen, wer verwendet, also eine Creative Commons Lizenz, die quasi lokalisiert ist? Also wer verwendet Creative Commons 3.0 Deutschland? Also Creative Commons Namensnennung Deutschland oder Creative Commons Namensnennung Österreich. Wer macht das? Nur die Uni Innsbruck. Alle anderen verwenden die Generic Version oder alle verwenden schon 4.0? Wer verwendet noch nicht 4.0? Okay, aber dann die International Version davon. Ist das so?
Denn das Problem ist, rückwirkend die Lizenz ändern zu können.
Das ist kein Problem.
Gesprächspartner Einverständniserklärung geschlossen. Ich kann nicht rückwirkend alle Leute fragen, bist du mit einer anderen Version einverstanden?
Oh, das ist gar nicht so ein Problem, weil Creative Commons in den Lizenzbedingungen, denen die Leute zugestimmt haben, Versionierung erlaubt. Kurzer Exkurs. Das war einer der Gründe, warum Versionierung bei der Softwarelizenz, der weitverbreitetsten Softwarelizenz, der GPL, der GNU Public License, so problematisch ist, weil die GNU Public License 2.0 auch vorgesehen hat, quasi Software unter dieser Lizenz gilt für diese Version und für jede weitere Version dieser Lizenzen, die von der Free Software Foundation quasi autorisiert ist. Linus Torvalds, seines Zeichens Gründer von Linux, ist sicher bekannt, hat, wie er sein Linux unter die GPL-Lizenz gestellt hat, die gesamte GPL-Lizenz genommen, bis auf diesen Punkt. Er hat gesagt, ich kenne den Typen nicht, woher weiß ich, in welche Richtung sich die Free Software Foundation mal entwickelt, deshalb stelle ich es unter diese Lizenz ohne diese Klausel. Ja? Das macht seitdem Updates im Open-Source-Software-Lizenzbereich sehr, sehr schwierig, ja? Weil ganz viel, was alles unter Linux läuft, diese Versionierung nicht mitmacht. Jetzt gibt es die Version GPL 3.0, die aber kaum Verbreitung findet, weil die 2.0 aufgrund dieser individuellen Einzelentscheidung von Linus Torvalds quasi da nicht mitgemacht hat. Da sieht man aber auch wieder, warum Standardisierung so wichtig ist. Umgekehrt, warum es überhaupt kein Problem ist, seine Inhalte einfach von 3:0 auf 4:0 abzudaten, zumindest rechtlich, weil die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sich darauf eingelassen haben, eine Versionierung zuzulassen. Ja? Selbst bei Wikipedia war es ja so, die Wikipedia hatte bei ihrer Gründung ja keine Creative Commons Lizenz. Die Wikipedia hatte bei der Gründung die GNU Free Documentation Lizenz, das war eine Lizenz, die gegründet wurde ursprünglich für Software-Handbücher, war dementsprechend unpraktikabel und man hat 2009 auf eine rechtlich innovative Weise, sagen wir es so, nach einer Urabstimmung unter aktiven Wikipedianern und Wikipedianern auf Creative Commons by Share Alike geändert und die Free Software Foundation hat extra dafür eine befristete Klausel in der GFDL erlaubt, die diesen Lizenzschwenk ermöglicht hat. Also das war wirklich eine juristische Innovation, sagen wir es mal so. Warum interessiert mich das, warum rede ich darüber? Also erstens habe ich länger dazu geforscht, wie eigentlich dieser Portierungsprozess vonstatten ging. Jetzt bringe ich nochmal Creative Commons und Wikipedia zusammen. Das Spannende ist nämlich, dass Creative Commons zwar gegründet wurde in den USA, man dann aber recht schnell sich die Frage gestellt hat, na gut, das Internet ist ja keine US-Geschichte, zumindest offiziell nicht. Und deshalb ist die Frage, wie gehen wir damit um, dass eigentlich das auf der ganzen Welt gebraucht würde. Und gleichzeitig haben die US-Lawyer sich gedacht, wir haben ja keine Ahnung von der Welt. Ja, uns interessiert ja vor allem US-Copyright und das sieht ja woanders aus, ganz anders aus. Wie sollen wir überhaupt in der Lage sein, Creative Commons auf eine Art und Weise zu schreiben, sodass das in allen Jurisdiktionen funktioniert? Und sie waren richtig, glaube ich, dass sie dazu nicht in der Lage gewesen wären, ja, ohne auch den Vorwurf eines ziemlich kolonialen Anspruchs irgendwie zu bekommen. Was ist dann passiert? Es ist sehr bald sind Creative Commons Jurisdiktionsprojekte entstanden. Das heißt, es haben sich Lizenz-Nerds, meistens aus der Open-Source-Szene in Ländern auf der ganzen Welt, entschieden, lokalisierte Versionen von diesen Lizenzen zu entwickeln. Deshalb gibt es bis zur Version 3.0 in vielen Jurisdiktionen eben lokalisierte Varianten, zum Beispiel eben Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter. Und wenn man sich anschaut, das Spannende war, dass das Creative Commons dafür eigentlich kein Geld zur Verfügung hatte, für diese Internationalisierung, dass das extrem rasch geklappt hat, solche Projekte zu gründen und solche internationalisierten Lizenzversionen zu launchen. Also ich habe das hier zum Vergleich auch geplottet. Schön ist, dass Wikimedia und Creative Commons relativ zeitnah gegründet wurden. Und man kann hier sehen, das Rote sind die Creative Commons Jurisdiktionsprojekte und da hat es innerhalb von, also das sind Tage, aber man kann sagen, innerhalb von 6-7 Jahren hat man da 50 solche Jurisdiktionsprojekte gemacht. Das ist relativ schnell für eine organisationale Internationalisierung. Im Vergleich dazu, das sind die Sprachversionen von Wikipedia, wo es ja eigentlich nur darum, das war von vornherein angelegt, im Wikipedia-Wiki eine Sprachversion zu machen, da muss man eigentlich nur ein paar Editors aus einer Sprache finden, konnte man das starten und diese Sprachversionen, die konnten da gerade nur mithalten, während umgekehrt, das sind die Wikimedia-Chapter-Organisationen, also das sind formale Organisationen, so Wikimedia-Vereine in den einzelnen Ländern, die haben da viel länger dazu gebraucht. Also das war durchaus recht flott, wie das gegangen ist, aber und hat dazu geführt, dass eigentlich so eine internationale Community von Copyright-Lizenz-Nerds entstanden ist, die Wissen aufgebaut hat, wie man diese Creative Commons Lizenzen an das jeweils nationale Recht anbindet. Jetzt ist aber die Frage, wie erfolgreich war es wirklich? Ungefähr zu dem Zeitpunkt, wie man begonnen hat, das Ganze erstmals wirklich in Frage zu stellen, das war 2008. Wenn man dann anschaut, okay, wo wurde wirklich portiert, dann haben wir natürlich einen schönen geografischen Bias. Also das ist jetzt sehr grob. Ich habe hier Jurisdiktionen als Proxy für Länder genommen, also man bitte mir das zu verzeihen und hier nicht, auch wenn hier auf die Nachkommastelle das Prozent ausgegeben ist, das ganz deutlich zu nehmen. Aber grob kann man sagen, während in der Hälfte der Länder von Europa und Nordamerika, also USA und Kanada, quasi so eine Lizenzportierung erfolgt ist, war es im Rest der Welt gerade mal bei 15% der Länderjurisdiktionen. Wie gesagt, Pi mal Daumen, aber ich glaube, die Verhältnisse werden schon deutlich. Man kann also sagen, was quasi in diesen Ländern halbwegs gut funktioniert hat, das hat im Rest der Welt dann nicht mehr so gut funktioniert, einfach weil die Infrastruktur auch gefehlt hat, gibt viele Gründe dafür. Das Zweite, was aber passiert ist, und da kommen jetzt diese Versionierungen ins Spiel, ich habe einmal diese Lizenzen portiert, aber wenn ich eine neue Lizenzversion mache, dann muss ich das Ganze nochmal machen. Und so eine Portierung ist eigentlich aufwendig. Ich brauche da eine Community vor Ort, die das Ganze dann wiederum rechtlich macht. Und wenn man sich anschaut, wie lange hat es gedauert, bis die Lizenz versioniert wurde, diese Zeiträume werden immer länger, also Version 1.0 wurde quasi nach 18 Monaten versioniert, Version 2.0 wurde nach 44 Monaten versioniert und CC 3.0 wurde nach 79 Monaten wieder versioniert. Während die Begutachtungsdauer, also der Versionierungsprozess, wie lange dauert es, bis ich mit einer neuen Version fertig bin, je nach Lizenzversion auch wieder angestiegen ist. Also bei Version 2.0 hat man 4 Monate Zeit gegeben, um diese neue Version zu begutachten. Bei Version 3.0 waren es 7 Monate und bei Version 4.0 waren es schon 2 Jahre. Also man hat 2 Jahre diskutiert, bis man quasi sich getraut hat, diese Version wieder freizugeben. Aber, und jetzt kommen wir zu dieser fundamentalen Änderung, seit Version 4.0 ist diese Portierungsgeschichte zu Ende. Seitdem gibt es das eigentlich nicht mehr. Seitdem gibt es nur noch eine internationale Creative Commons Lizenz. Und das finde ich jetzt eigentlich aus einer organisationalen Perspektive, man verzeihe mir hier den Organisationsforscher durchschimmern zu lassen, sehr spannend, dass eigentlich wir es hier mit einem Portierungsparadox zu tun haben. Erst die Erfahrung mit der Lizenzportierung für 10, 15 Jahre, kann man sagen, hat dann zu diesem Aufbau einer grenzüberschreitenden Gemeinschaft von Urheberrechtslizenz-Nerds geführt, die dann die Erstellung einer internationalen Lizenz und den Verzicht auf die Portierung ermöglicht hat. Also ich musste zuerst mal portieren und den Leuten da quasi ins Boot holen, denen eine Aufgabe geben, damit ich dann auf die Portierung verzichten kann. Ja, also das finde ich eigentlich ganz herzig. Gut, ich komme zum Schluss und damit stelle ich jetzt für weitere Nerdfragen zur Verfügung oder auch sonst. Und mein Schluss ist aber ganz kurz. Ich würde sagen, was ich an Podcasts ganz schön finde. Ich muss sagen, ich habe selbst jetzt noch keinen Podcast betrieben, war schon bei vielen Podcasts zu Gast, natürlich bei Zeit für Wissenschaft, da durfte ich auch schon reden. Ich habe ihn auch Podcast gestählt, was das Format betrifft. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder euch das Format Wir müssen reden kennt. Also Katrin Passig hat es sich angehört, ich weiß nicht, warum sie es getan hat, es waren 4 Stunden, sie hat nachher geschrieben, ihre Ohren bluten. Quasi, aber insofern finde ich, trotzdem, dass Podcast, dieses Labern im Netz, eigentlich etwas sehr Schönes ist und dazu beiträgt, gerade auch durch die offenen Lizenzen, zu einer Welt, in der wir aus dem Vollen schöpfen können, das Motto geklaut von meinem Untersuchungsobjekt Wikipedia. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.